Aber ich habe zwei Ziele in dieser Predigt, die den Titel trägt: Jesu Gleichnisse, Fallgrube und Goldgrube zugleich. Ich weiß nicht mehr, wie ich es im Programm formuliert habe, aber hier auf der Folie steht es so. Ich habe zwei Ziele in dieser Predigt. Ich möchte zum einen euch befähigen, dass ihr in Zukunft, wenn ihr Gleichnisse aufschlägt, diese Gleichnisse kontrolliert auslegen könnt. Okay? Das ist gar nicht so einfach. Und zum anderen möchte ich über Fragen nachdenken, die für uns Gläubige ganz zentral wichtig sind. Ich nenne sie jetzt aber noch nicht. Ich komme im zweiten Teil der Predigt darauf, weil es wäre sonst vorgegriffen. Aber es hängt mit dem Thema der Kindergeschichte zusammen. Wenn wir biblische Gleichnisse auslegen, dann erlebe ich immer wieder, wenn wir in einem Sabbatschulkreis sind oder in einer Freizeit, in einem Lager, dann erlebe ich immer wieder, dass wir automatisch, und auch ich selber, auch wenn ich jetzt diese Predigt halte, dass ich in der Versuchung bin, jedem Detail oder jedes Detail des Gleichnisses als Symbol für etwas zu übertragen, was heute ist. Und so ist das ein bisschen Tradition in unserer Gemeinde. So habe ich es bis jetzt wahrgenommen. Und was ich konkret meine damit, zeige ich euch an einem Gleichnis, an einer Beispielgeschichte und wie es verschiedene Ausleger, verschiedene Theologen in der Kirchengeschichte versucht haben, dieses Gleichnis zu erklären. Und ich werde da relativ schnell durchgehen. Es geht mir um den Punkt, den ihr sehen werdet. Es geht mir nicht darum, jetzt da in die Details reinzugehen. Aber zuerst möchte ich mit euch die Geschichte lesen. Es ist eine altbekannte Geschichte, ihr kennt sie alle. Es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wir finden die Geschichte in Lukas 10 ab Vers 35. Und hier steht Folgendes. Lukas 10 ab Vers 30 bis 35. Ich lese. Lukas 10, 30 bis 35. Jesus aber erwiderte und sprach: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein Priester jenen Weg hinab. Und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und ihn sah und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in die Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wir schauen mal, wie Clemens von Alexandria im 2. Jahrhundert nach Christus, also sehr früh in der Kirchengeschichte, dieses Gleichnis verstanden hat und ausgelegt hat. Er sagt, der Samariter ist ganz klar Christus. Der Räuber sind die Mächte der Finsternis. Die Wunden sind die Ängste, die Lüste, der Zorn, der Schmerz, die Versuchung, das Vergnügen. Der Wein, das ist das Blut von Davids Wein. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber gut, so stand es da. Öl, Mitleid des Vaters. Verband, Liebe, Glauben und Hoffnung. Wir gehen 100 Jahre weiter in der Kirchengeschichte und wir kommen zum Origenes. Und er sagt, der Mann ist Adam. Jerusalem ist das Paradies, Jericho ist die Welt. Die Räuber, das sind feindselige Einflüsse und Feinde des Menschen. Wunden, Ungehorsam der Sünde, Priester, das Gesetz, der Levit, die Propheten. Geht noch weiter. Der Samariter ist Christus. Der Esel ist der Leib Christi. Die Herberge, die Kirche. 2 Denare wissen über Gott und über den Sohn. Der Wirt der Herberge, das sind die Engel, die sich um die Kirchen kümmern. Und die Rückkehr des Samariters, das ist die Wiederkunft. Wir springen noch einmal ein paar Jahrzehnte, kommen ins 4., 5. Jahrhundert bei Augustinus. Augustinus sagt, der Mann ist Adam. Das stimmt hier überein. Jerusalem ist das himmlische Jerusalem. Jericho ist der Mond, was unsere Mortalität, unsere Sterblichkeit bedeutet. Die Räuber, das sind Satan und seine Engel. Das Ausziehen ist das Wegnehmen der Unsterblichkeit. Das Schlagen, das Überzeugen der sündigen Tat. Das Halbtote liegen lassen ist durch die Sünde war er geistlich tot, aber durch das Wissen von Gott halb lebend. Priester das Gesetz, der Levit die Propheten, der Samariter ist Christus, das Verbinden der Wunde ist das Hemmen der Sünde. Öl ist Trost und gute Hoffnung, Wein Ermutigung zu geistlichen Taten, der Esel ist der Leib Christi, die Herberge die Kirche, die zwei Denare sind die zwei Gesetze der Liebe dieses Mal, der Wirt der Herberge ist Paulus in dieser Geschichte und die Rückkehr des Samariters, Auferstehung Christi, nicht die Wiederkunft. Wir springen ein paar Jahrhunderte, kommen zu Luther. Luther sagt, der Mann ist Adam und die ganze Menschheit. Die Räuber sind Satan und seine Engel. Die Priester sind die Patriarchen. Noah, Abraham und so weiter. Levit ist die Priesterschaft im Alten Testament. Der Samariter ist Christus. Das Verbinden der Wunde ist das Hemmen der Sünde. Öl und Wein ist das ganze Evangelium. Öl ist die Gnade. Wein ist das Kreuz, was die Christen tragen sollen. Der Esel ist Christus. Die Herberge ist die Kirche. Zwei Denare sind zwei Gesetze der Liebe und der Wirt der Herberge ist das Verkündigen des Wortes Gottes. Was fällt euch auf? Was ist das Problem? Habe ich euch erschlagen mit der Information? Ja gut. Das Problem ist, keiner von diesen Auslegern stimmt wirklich mit dem anderen überein. Sprich, jeder kann in den Text hineinlesen, was er möchte. Und ich gehe davon aus, dass wir uns einig sind, dass dies nicht unbedingt der Sinn der Bibelauslegung ist. Dass jeder an einem anderen Ende rauskommt. Dass jeder eine andere Sichtweise hat. Klar, wir sind unterschiedlich und es darf auch einen Spielraum geben. Aber manche Dinge sind hier auch unverständlich. Doch wenn wir uns beim Bibellesen allgemein, aber besonders auch im Gleichnissen, an gewisse methodische Schritte halten würden, und ich werde euch die auch noch zeigen, dann stehen wir, oder nicht an diese methodischen Schritte halten, die ich zeigen werde, dann stehen wir in der Gefahr, mehr in den Text hineinzulesen, als das überhaupt die Absicht war. Und ich glaube, damit passiert, dass wir uns versuchen, über den Text zu stellen. Wir bestimmen dann, was der Text zu bedeuten hat. Statt dass wir uns unter die Autorität des Textes stellen und uns vom Text her leiten lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Bevor ich aber dann auf diese paar Tipps komme, wie man die Gleichnisse lesen kann, möchte ich euch noch kurz einen Überblick zeigen, was es dann so für Gleichnisse gibt in der Bibel, welche Typen von Gleichnissen es gibt. Gleichnis ist das Wort im griechischen Parabole. Das bedeutet einfach nur ein Vergleich. Und wir haben das auch in der modernen Literaturwissenschaft, dass von einem Vergleich einer Parabel geredet wird. Die kleinsten Gleichnisse sind Sprüche. Ein Spruch kann zum Beispiel einfach ein einfacher Satz sein. Arzt, heile dich selbst. Das gilt als Gleichnis, das ist ein Vergleich. Es gibt aber dann auch einen offensichtlicheren Vergleich. Aber auch der ist immer noch kurz. Zum Beispiel im 2. Thessalonicher 5, Vers 2, da steht, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Hier werden zwei Dinge miteinander verglichen. Ein Gleichnis. Es gibt einen erweiterten Vergleich. Hier wird etwas mehr Fleisch an den Knochen gepackt. Ja, zum Beispiel, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig. Und jetzt wird das noch etwas ausgeführt, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Und das kann noch weitergehen. Es kann eine ganze Geschichte aus einem Vergleich erstellt werden. Wir kennen das zum Beispiel aus dem verlorenen Sohn. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Oder auch die 10 Jungfrauen. Das ist ein Vergleich, der aber dann ausgebaut wird in eine ganze Geschichte. Dann gibt es bei diesen Geschichten auch Beispielgeschichten. Das ist dann der Fall, wenn am Schluss des Gleichnisses steht, geh hin und mach es ebenso. Tue es ebenso. Dann ist die Hauptrolle in diesem Gleichnis für mich ein Vorbild. Ich soll mich so verhalten, wie diese Person es getan hat. Der reiche Tor wäre hier ein Beispiel. Und dann gibt es als letztes noch die sogenannte Allegorie. Und eine Allegorie ist jetzt nicht nur ein Vergleich, sondern eine Reihe von Vergleichen. Und da ist es möglich, dass man dann eben auch verschiedene Dinge aus dem Gleichnis auf unser Leben überträgt. Nicht nur einen Vergleich, nicht nur den Hauptpunkt. Hier wäre ein Beispiel, das Unkraut unter den Weizen. Wie kann ich jetzt also, wenn ich ein Gleichnis vor mir habe, wie gehe ich vor? Dass ich nicht in diese Falle tappe, dass ich einfach alles versuche irgendwie zu deuten und ich mich selber über den Text stelle und ich in den Text hineinlese, statt mich von dem Text lehren und belehren lasse. Erstmal ist die Frage, was haben wir für ein Gleichnis? Mit was für einem Gleichnis haben wir es hier zu tun? Ist es ein Spruch? Ist es ein Vergleich? Ist es eine Geschichte, die mir ein Beispiel lehrt? Oder ist es wirklich eine Allegorie? Und ich bin mittlerweile ziemlich überzeugt davon, dass die Allegorien nur diese Gleichnisse sind, wo Jesus selber so auslegt. Ich glaube, die meisten anderen Gleichnisse, da geht es mehr um diesen einen Vergleich, um diesen einen Punkt. Was immer gut ist, wenn man mit der Bibel arbeitet, ist, ich schaue mir, was steht davor, was steht danach. Was ist der Grund, warum Jesus Christus diese Geschichte an diesem Ort erzählt? Was hat Jesus getriggert, diese Geschichte zu erzählen? Und ein dritter Punkt, der mir helfen kann, ist, gibt es eine ähnliche Geschichte? Weil Jesus hat oft Geschichten genommen, die im Umlauf waren, und hat sie leicht abgeändert und damit eine entweder radikale oder sehr provokative Lehre vertreten. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, wie soll ich herausfinden, ob es zu diesem Gleichnis auch eine ähnliche Geschichte gab? Ich darf euch hier beruhigen, eine Google-Suche oder ein Wikipedia-Eintrag reicht eigentlich. Oft wird das da schon beschrieben, in den ersten paar Sätzen. Das Beispiel ist von Abraham und Lazarus, ein ganz komisches Gleichnis. Aber das war eine Geschichte, die damals schon im Umlauf war, die Jesus einfach etwas abgeändert hat. Ja? Was? Und dann ist interessant, was hat Jesus abgeändert, um wirklich das Gleichnis auch zu verstehen. Das sind drei Möglichkeiten, zu bestimmen, was haben wir für ein Gleichnis. Den Zusammenhang zu schauen. Warum erzählt Jesus diese Geschichte und gibt es schon eine ähnliche Geschichte? Wenn wir diese drei Dinge bei Gleichnissen uns überlegen und diese Fragen beantworten, dann sind wir schon ziemlich kontrolliert. Dann sind wir nicht so, dass wir einfach in den Text hineinlesen, sondern dass der Text zu uns sprechen kann. Okay, ich lege euch das wirklich ans Herz. Gehen wir jetzt zum barmherzigen Samariter. Und wir schauen uns mal, ich habe die Geschichte vorher gelesen, was steht davor und was steht danach. In Lukas 10, Vers 25, fünf Verse davor, da lesen wir, dass ein Gesetzeslehrer aufstand, um Jesus zu versuchen, indem er ihm eigentlich eine sehr wichtige Frage stellt. Er stellt ihm, und jetzt komme ich zum zweiten Ziel dieser Predigt, er stellt ihm folgende Frage. Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Ist das nicht eine Frage, die auch uns beschäftigt? Die wir auch beantwortet haben möchten. Was muss ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Das ist eine wichtige Frage, eine der wichtigsten Fragen für uns Christen. Und wie wird jetzt Jesus reagieren auf diese Frage? In Vers 26 lesen wir, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Jesus stellt eine Frage zurück. Und eigentlich, wenn ich so von meinem Wissen her diese Frage lese, die Jesus hier zurückgibt an diesen Gesetzeslehrer, dann würde ich folgende Antwort erwarten. Es ist wichtig, dass ich die Speisegesetze halte. Es ist wichtig, dass ich den Sabbat halte, inklusive die 10 Gebote, und dass ich, wenn ich Söhne kriege, sie am 8. Tag beschneide. Das wäre die klassische Antwort, die ein Gesetzeslehrer zur Zeit von Jesus gegeben hätte. Und was mich manchmal verwundert ist, dass bis auf die Beschneidung diese Antworten noch heute in unseren Reihen auch gegeben würden oder oft gegeben werden. Sabbat, Speisegebote. Aber die Antwort, die dieser Gesetzeslehrer gab, hat mich überrascht. Und bevor ich euch die Antwort, ihr kennt sie vielleicht schon, bevor ich euch die Antwort nochmal mit euch durchgehe, möchte ich kurz ein Zitat von Ellen White lesen, aus dem Bilder aus dem Reiche Gottes, auf Seite 310. Da steht nämlich Folgendes. Den Schriftgelehrten befriedigte den Standpunkt und die Handlungsweise der Pharisäer nicht. Er hatte die Schrift studiert, weil er sie wirklich verstehen wollte. Es war ihm ein aufrichtiges Anliegen, als er fragte, was muss ich tun, dass ich ewiges Leben erbe? In seiner Antwort ging der Gesetzeslehrer bezeichnenderweise überhaupt nicht auf die Masse der zeremoniellen und rituellen Gebote ein, da er ihnen keinen großen Wert beilegte. Stattdessen betonte er die beiden wesentlichen Grundsätze, auf denen das Gesetz und die Aussagen der Propheten beruhen. Und wir lesen jetzt gleich die Antwort, die er gibt. Der Gesetzeslehrer zitiert nämlich aus den 5 Büchern Mose. Aus dem 5. Mose 6, Vers 5 zitiert er. Und da steht Folgendes. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das hat der Gesetzeslehrer damals Jesus als Antwort gegeben. Was liest du im Gesetz? Und er sagt, ich lese das hier. Ich lese, dass ich meinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft lieben soll. Und dann zitiert er weiter aus dem 3. Mose 19, Vers 18. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Gesetzeslehrer nimmt diese 2 Aussagen aus dem Gesetz Mose, die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten wie zu sich selbst, und ich sage diesen Satz bewusst, und er sieht darin die Voraussetzung, um ein ewiges Leben zu erben. Und wir wissen, dass das ganze Gesetz Gottes in diesen 2 Aussagen aus dem 3. Mose, aus dem 5. Mose zusammengefasst ist. Jesus kam nicht, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu bestätigen. Und er spricht nun zum Gesetzeslehrer in 10, Vers 28 von Lukas, du hast recht geantwortet. Tu dies und du wirst leben. Und der kurze Dialog führt dazu, dass der Herausforderer zum Herausgeforderten wird. Er wusste die Antwort auf seine Frage. Und die Aussage Jesu, tu dies und du wirst leben, beinhaltet den Punkt, vermute ich mal, dass der Gesetzeslehrer in der Liebe zu Gott, in der Liebe zum Nächsten wie zu sich selbst noch wachsen konnte. Dass da noch Raum war. Und um den Kopf jetzt aus der Schlinge zu ziehen, stellt dieser Gesetzeslehrer nochmal eine Frage. Und er sagt, und wer ist mein Nächster? Der Schriftgelehrte ist nun interessiert, wen er noch mehr lieben muss, damit er dieses Gesetz erfüllt. Er fragt nach dem Objekt, wen muss ich noch lieben?
diese Frage führt uns zum Grund, warum Jesus Christus das Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt. Die ganze Geschichte des Gleichnisses zielt also auf das Thema der Nächstenliebe ab. Es geht also nicht darum zu definieren, für wen der Priester steht, für wen der Levit in unserer Zeit heute steht, für wen der Samariter steht in unserer Zeit. Es geht geschweige denn darum, wer der Besitzer der Herberge darstellen könnte oder der Esel. Das ist nicht die Absicht von Jesus. Die Absicht ist, die Frage zu beantworten, und wer ist mein Nächster? Und diesem Schriftgelehrten mit auf seinen Weg zu geben, wie er in der Nächstenliebe noch wachsen kann. Wenn wir nun den Inhalt des Gleichnisses überspringen und in die Verse 36 und 37 nach dem Gleichnis gehen und da das Gespräch von Jesus und dem Gesetzeslehrer sich wieder aufnimmt, dann wird klar, wie Jesus die Frage des Gesetzeslehrers durch die Geschichte im Gleichnis beantwortete. Jesus stellt ihm nämlich in Vers 36 folgende Frage. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen war, der unter die Räuber gefallen ist? Oder unter die Räuber gefallen war? Die Frage von Jesus, wer nun der Nächste des Verwundeten ist. Und damit hat eine interessante Dynamik. Ja? Während die Ursprungsfrage des Gesetzeslehrers war, wen muss ich noch mehr lieben? Ist nun Jesus nicht so sehr darauf definiert, welche Gruppe von Menschen dieser Gesetzeslehrer noch mehr lieben müsste? Nein, es geht ihm vielmehr darum, diesen Schriftgelehrten ins Nachdenken zu bringen, ob er fähig ist, den Nächsten zu lieben. Es geht ihm nicht um das Objekt der Liebe, wen ich noch mehr lieben muss, sondern bist du selber ein Nächster? Bist du jemand, der lieben kann? Der Priester und der Levit waren nicht bereit, den Verwundeten zu lieben. Obwohl er vermutlich einer von ihnen war, war vermutlich ein Jude. Dass der vorbildliche Charakter, der seinen Nächsten liebt, ein Samariter war, das war vermutlich eine zusätzliche Herausforderung. Das war provokant, weil die Juden und die Samariter, die hassten sich über alles. Und jetzt ist da ein Samariter in dieser Geschichte, der zu einem wird, zu einem Nächsten wird, der den Verwundeten liebt. Jesus möchte mit diesem Gleichnis den Gesetzeslehrer nicht herausfordern, zu überlegen, wer er noch lieben muss oder lieben darf. Sondern es geht Jesus darum, dass der Schriftgelehrte grundsätzlich überlegt, ob er sich diese Liebe zum Nächsten, ob diese Liebe, die er hat für den Nächsten, ob die unabhängig ist, wer der Nächste ist. Ob sie vorhanden ist bei ihm, grundsätzlich. So wie der Samariter beispielhaft die Nächstenliebe gegenüber diesem verwundeten Juden perfekt ausgelebt hat. In Vers 37, da lesen wir dann die Ausforderung von Jesus Christus. Er sagt, geh hin und handle ebenso. Wir haben es hier mit einer Beispielgeschichte zu tun. Der Samariter wird durch die praktizierte Barmherzigkeit zum Vorbild für das Handeln von einem jüdischen Gesetzeslehrer. Und auch für uns. Das Radikale an Jesu Lehre ist, dass die Identität des Hilfsbedürftigen keine Rolle spielt. Die Frage ist, bin ich bereit zu lieben? Bin ich bereit, meinen Nächsten zu lieben, egal wer er ist oder wer sie ist? Jeder ist mein Nächster, meine Nächste. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Polarisierung in unserer Gesellschaft immer stärker wird, wo die Gräben tiefer werden, wo wir Meinungsverschiedenheiten haben und unsere Gefühle sehr daran hängen, wie wir über die anderen denken, ist genau dieses Gleichnis nach wie vor relevant. Es ist genauso radikal, wie es zur damaligen Zeit war. Und wir sind wie die Juden damals herausgefordert, über unsere Vorlieben hinaus jeden und jeder zu dienen. Jedem und jeder gegenüber barmherzig zu sein. Jeder und jede zu lieben, der oder die unsere Hilfe braucht. Unsere Unterstützung braucht, unsere Wegbegleitung braucht. Egal welche Nationalität diese Person hat. Egal welches Weltbild, welche politische Ausrichtung, welchen sozialen Stand, welche sexuelle Orientierung, welches Glaubensgebäude sie oder er hat. Unabhängig davon, ob ich diese Sichtweisen teile oder nicht. Ich bin herausgefordert, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das ist eine wahre Herausforderung. Das ist nicht einfach nur Liebe, Liebe, Liebe. Ich bin gefordert. Ihr habt das gesehen in der Kindergeschichte. Wir sehen aber auch in Jesus Christus, wie er aktiv diese Liebe an seinen Mitmenschen gelebt hat. Jesus selber sieht diese Liebe als Voraussetzung für das ewige Leben. Diese aktive Liebe ist uns Menschen nicht natürlich gegeben. Aber wir empfangen sie, wenn wir mit Christus verbunden sind, durch seinen Geist. Jesus selbst hat diese Liebe in höchster Form, höchster Art und Weise ausgelebt. Jesus liebte uns so sehr, dass er bereit war, für uns sein Leben zu geben. Ich lese zum Abschluss dieser Predigt ein paar Verse, wo Paulus über Jesus nachdenkt. Im Römer 5, Vers 6 bis 10 steht Folgendes. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Amen.